Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Am 6. Januar 2021 stürmten rund 1000 Trump-Fans in Washington D.C. das Kapitol, weil sie den Wahlsieg von Joe Biden zum US-Präsidenten nicht anerkennen wollten. Es gab Tote, es gab Verletzte. Spätestens da schien, als habe sich Donald Trump diskreditiert. Doch das Gedächtnis ist kurz, der Abgewählte kehrte auf die große Bühne zurück. Am Donnerstag dieser Woche ist Donald Trump in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden. Kandidieren fürs höchste Amt in den USA kann er trotzdem. Am vergangenen Dienstag, also 2 Tage vor dem Schuldspruch, hat meine Kollegin Christiane Florin im Foyer der Berliner Philharmonie 2 Gäste mit USA-Expertise zum Gespräch begrüßt, nämlich Annika Brockschmidt und Ingo Zamperoni. Die Veranstaltungsreihe nennt sich Philharmonischer Diskurs und ist eine Kooperation zwischen der Berliner Philharmonie und dem Deutschlandfunk. Dieses Mal ist es tatsächlich ein Diskurs und kein Streit. Und jetzt weiter mit meiner Kollegin Christiane Florin, die ihre beiden Gäste vorstellt.
Da ist zum einen Annika Brockschmidt. Sie ist Journalistin, sie ist Buchautorin. Und sie hat 2021 eines der Bücher der Stunde veröffentlicht, nämlich Amerikas Gotteskriege, ein Buch über die religiöse Rechte in den USA. Christlicher Nationalismus ist ja einer der ideologischen Säulen von Donald Trump. Und gerade zu dieser Wahl ist ihr Buch Die Brandstifter erschienen mit dem provokanten Untertitel Wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Also Extremisten im Plural, ist nicht nur Donald Trump gemeint. Außerdem ist sie Gastgeberin eines Podcasts über die US-amerikanische Demokratie. Der heißt Kreuz und Flagge. Sie ist hier in Berlin geboren. Herzlich willkommen, Frau Brockschmidt.
Vielen Dank.
Und ich begrüße Ingo Zamperoni, Mr. Tagesthemen. Bevor Sie die Tagesthemen moderiert haben, der Anchorman wurden, haben Sie knapp 3 Jahre für die ARD aus Washington berichtet, als Fernsehkorrespondent, unter anderem auch über den amerikanischen Wahlkampf. Aber am Wahltag selber, da waren Sie schon wieder in Deutschland, ne? Da waren Sie schon wieder
Jein, also da war ich wieder zurück sozusagen. Also ich hatte zwar schon im Oktober in Deutschland bei den Tagesthemen angefangen, aber die Wahl haben wir dann tatsächlich aus Washington berichtet, also in gewisser Weise.
Und es war auch da eine Rückkehr zu den Tagesthemen, denn da waren Sie ja schon vorher, bevor Sie in die USA gegangen sind. Sie sind in den USA eigentlich Ihr Leben lang treu geblieben, haben das Private politisch gemacht, sind mit einer Amerikanerin verheiratet und haben die Zerrissenheit ihrer Schwiegerfamilie sozusagen schon 2 Mal im Fernsehen erzählt, 2020, 2022 zu den Midterms und jetzt auch vor der nächsten Wahl wird es den 3. Teil der Trilogie geben.
Wir machen die Trilogie voll.
Sie sind in Wiesbaden geboren. Herzlich willkommen, Ingo Zamperoni. Wie immer, die Sendung heißt ja im Deutschlandfunk Streitkultur. Ich weiß gar nicht so richtig, ob Sie sich streiten werden. Ich tue mein Möglichstes. Wie immer in der Streitkultur beginnen wir mit einem kurzen Statement von Ihnen. Eine Antwort auf eine ganz einfache Frage, Frau Brockschmidt. Wird Donald Trump die Wahl gewinnen?
Ich sag mal so, wäre die Wahl nächste Woche, dann würde ich sagen, hätte Donald Trump gute Chancen, sie zu gewinnen. Jetzt haben wir ja zum Glück erst Ende Mai. Das heißt, es kann noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, aber der Trend der Umfragen, und ich weiß, Umfragen muss man mit Vorsicht genießen, aber wäre ich eine demokratische Strategin, würde mich der Umfragetrend der letzten Monate bis zum letzten Jahr hin sehr sorgenvoll machen, um es vorsichtig zu formulieren.
Wird Trump gewinnen, Herr Zamperoni?
Es ist wirklich extrem schwer, da irgendwelche Prognosen jetzt schon zu machen, weil tatsächlich noch einige Zeit ins Land geht. Bis dahin, es wird ein sehr enges Rennen, glaube ich. Es wird auf wenige Swing States ankommen, wie eigentlich immer schon, aber in diesem Fall auch vielleicht auf wenige tausend Stimmen in einigen Swing States. Also wenn ich jetzt Ja oder Nein sagen müsste, würde ich wahrscheinlich sogar, einfach um ein Gegengewicht zu geben, würde ich sagen, ja, Biden gewinnt wieder. Aber ich weiß nicht, wie viel Wunsch dabei Vater des Gedanken ist. Aber es ist, glaube ich, so, dass Joe Bidens beste Chance, wiedergewählt zu werden, tatsächlich Donald Trump ist. Und genauso umgekehrt, Donald Trumps beste Chance, Joe Biden ist. Weil es in diesem Fall wieder, also noch mehr als sonst, nicht eine Wahl für den einen oder den anderen Kandidaten sein wird, sondern gegen den einen oder den anderen. Und dann wird es darauf ankommen, welches Schreckgespenst, wenn man so will, von der jeweiligen einen Seite auf der anderen Seite mehr mobilisiert und die Leute an die Wahl bringt.
Frau Brockschmidt, waren Sie eigentlich 2016 überrascht vom Ausgang der Wahl?
Ja, ich muss schon sagen, ich war überrascht. Ich war weniger überrascht, dass Donald Trump es zur Nominierung geschafft hat, glaube ich, als ich von der Wahl tatsächlich dann überrascht war. Weil ich meine, wir erinnern uns vermutlich, also diejenigen, die die Wahl näher verfolgt haben, noch an die ominöse New York Times-Nadel, die dann sieht so ein bisschen aus wie so einem Auto-Armaturenbrett, die den ganzen Abend über so Richtung Clinton war und dann so in den frühen Morgenstunden hier in Deutschland zumindest, ich erinnere mich, ich war im DAI in Heidelberg und da war man eigentlich guter Dinge, wie auch, glaube ich, sonst überall. Und so ging 1 Uhr morgens, deutscher Zeit 2 Uhr morgens, begann diese Nadel Richtung Rot zu zittern. Und das war ein ganz skurriles Gefühl. Insofern, ich glaube, man kann zumindest sagen, wir haben seitdem hoffentlich auch medial einiges gelernt, welche Fehler man vermeiden sollte, wenn man beispielsweise Berichterstattung über Donald Trump macht, weil man es ja machen muss, weil er ja das politische Geschehen leider nach wie vor mitbestimmt. Ich fand es ganz interessant, was Sie gesagt haben, dass es nach dem Sturm aufs Kapitol so einen Moment gab, ja auch im Übrigen in der Republikanischen Partei, so 1-2 Tage, wo man das Gefühl hatte, jetzt könnte es sein, dass das Pendel umschwingt und dass sich auch das Partei-Establishment, das Trump ja im Übrigen 2016 gar nicht wollte als Kandidaten, sondern sich der Basis, dem Basiswillen gefügt hat in den Vorwahlen, dass man das Gefühl hatte, auch so Leute wie Kevin McCarthy, Mitch McConnell haben sich auch öffentlich geäußert, haben gesagt, es müssen Konsequenzen geben. Und dann schlug das recht schnell um, als man in der Republikanischen Partei Wind davon bekam, dass an der Basis ist zumindest einen erheblichen, großen, lautstarken Teil gibt, der den Sturm aufs Kapitol entweder für eine False Flag Operation, also für irgendwie aufgebauscht oder vom FBI inszeniert gehalten hat oder für real gehalten hat, aber für gar nicht so schlimm oder noch schlimmer für gut gehalten hat. Das war ganz faszinierend zu beobachten, so innerhalb von einer Woche, wie es von es könnte sein, dass der Spuk jetzt ein Ende hat, hinging zu okay, Putschversuch scheint kein Problem.
Herr Zamperoni, aus Ihren Filmen weiß ich, dass Ihr Schwiegervater ein Trump-Wähler ist, so ein richtiger Trump-Fan kann man eigentlich nicht sagen, sondern er fürchtet halt den Sozialismus der anderen. Aber wie deutet er diesen Sturm aufs Kapitol? Auch die Gewalt, die ja da war.
Er wäre so in dieser vorletzten Gruppe, nämlich ja, das ging zu weit, das ist ein Angriff auf die Herzkammer unserer Demokratie, das machen wir nicht, das ist unamerikanisch, also nicht Revolution per se, das Land basiert ja auf einer, aber dieser Angriff, das hat er auch verurteilt, relativ deutlich, aber relativ schnell kam dann dieses Whataboutism rein, ja, aber guck mal, wie die Black Lives Matter-Proteste in den Innenstädten, Verwüstungen und da brennen Autos und Leute und Geschäfte kommen zu Schaden und also da ist noch viel mehr Verwüstung und dann kommen viel mehr Menschen noch ums Leben oder werden verletzt, als da jetzt bei diesem Sturm aufs Kapitol passiert ist und das verwässert dann sehr schnell und wenn man dann in diesen einschlägigen Medienblasen unterwegs ist, sei es auf Social Media oder auch in bestimmten Fernsehnachrichtenkanälen, dann wird das so rausgewaschen so ein bisschen und oder sehr stark sogar und dann ist das nur noch so eine Art Schulterzucken. Also ich meine, wenn ich ihn jetzt darauf anspreche und sagte, sag mal, 6. Januar, ne, da würde er immer noch sagen, ja, das ging zu weit, aber es ist eher so, ja, let's move on, so ungefähr. Ja.
Würden Sie Ihren Schwiegervater als Konservativen bezeichnen?
Ja, weil er ist nicht reaktionär in dem Sinne. Also er sagt, wie 2020 schon, ich werde mir die Nase zuhalten und ihn wählen. Ja? Also er findet ihn persönlich auch nicht toll, aber in diesem System mit 2 Optionen, also es gibt ja immer auch noch so 3-4 andere, aber die zählen ja immer nie so richtig, aber da gibt es nur entweder oder. Und wenn ich bei einer Seite etwas habe, als ich sage immer, viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben sind so One-Issue-Voters, denen ist eine Sache wichtig. Also den christlichen Evangelikalen ist vielleicht das Recht auf Abtreibung, beziehungsweise die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung wichtig oder die Besetzung der Supreme Court-Richter. Meinem Schwiegervater sind Steuersenkungen total wichtig. Ja, ja, der sagt, die Wirtschaft ist wichtig und Trump, das muss man dann halt auch mal festhalten, der hat die größte Steuersenkung seit Ronald Reagan hingelegt zu Beginn seiner Amtszeit. Und sowas findet der gut. Und wenn er denkt, dass die andere Seite das Gespenst des Sozialismus pflegt, so ungefähr, was auch immer dran sein mag und was auch immer die Amerikaner unter Sozialismus verstehen, aber dieses Umverteilen halt, ne? Dieses Steuern eintreiben, Big Government Spending und dann kriegen es irgendwelche Leute, die es nicht in Anführungsstrichen verdient haben, das geht dem halt zuwider. Mhm. Das ist daher ist er, was das betrifft, sehr konservativ.
Ich habe jetzt nicht gezählt, aber der Name Joe Biden ist nicht so oft gefallen bisher. Immerhin ja der Amtsinhaber. Ja. Woran liegt das? Ist Trump zu stark oder Biden zu schwach?
Ja, ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube tatsächlich aber, dass es einfacher ist, als man vielleicht denkt, weil auf den ersten Blick ist es natürlich so, also wir haben ja nicht nur hier in Donald Trump einen Kandidaten, der einen Staatsstreich versucht angezettelt hat, sondern auch jemanden, der sagt, ich habe vor, das Amt auch nicht mehr zu verlassen, ich werde keine Niederlage anerkennen. Also so die ganzen alten Hits spielt er ja weiter ab. Er sagt, ich will Diktator sein, aber versprochen nur für einen Tag. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, finde ich, also selbst wenn man sich mal Amtsinhaber in Ländern generell momentan anschaut, also zum Beispiel also in Deutschland, in Frankreich und in den USA, Amtsinhaber zu sein, ist momentan in einer Zeit, wo eine Sehnsucht irgendwie nach Umbruch ist, nach Veränderungen, wo es gewisse Frustrationen gibt mit dem, was irgendwie als politische Elite wahrgenommen wird. Generell glaube ich momentan eher ein Nachteil. Also wenn man sich die Umfragewerte ansieht von Scholz, von Macron und von Joe Biden, da ist der Amtsinhaberbonus, von dem ja oft gesprochen wird, scheinbar nicht vorhanden, bis hin zu eher sogar was Negatives. Ich glaube aber tatsächlich, was noch wichtiger ist, weil wir ja gerade eben schon von den Single-Issue-Voters die Rede war, wenn man die amerikanischen Wählerinnen und Wähler fragt, was ist euch denn am wichtigsten fürs Thema, für die Wahl jetzt im November, dann sagen die meisten Wirtschaft und Immigration wechseln sich ab in den ersten beiden Punkten. Und das sind beides Punkte, vor allem in der Wirtschaft. Beispiel Wirtschaft, wo Trump als Republikaner traditionell mit fast 20 Punkten vor Biden liegt. Also, und das mag jetzt zwar daran liegen, dass Trump das Glück hatte, Präsident zu sein, zu einer Zeit, wo es der Wirtschaft insgesamt besser ging, wo die Butter weniger gekostet hat, um es mal ganz platt zu sagen. Aber das ist natürlich vor allem für Leute, die jetzt vielleicht nicht wahnsinnig politisch aktiv sind oder die politische Nachrichten nicht so genau verfolgen, sind das Wechselwirkungen, die in ihrem alltäglichen Leben keine Rolle spielen, sondern wer halt gerade Präsident ist, ist verantwortlich dafür, wie sie sich gegenüber der Wirtschaft fühlen. Und da kann man natürlich sagen, ja, die Arbeitslosenrate ist auf einem Rekordtief, das ist so, aber die Preise sind nicht so weit gesunken, wie man das vielleicht gehofft hat. Inflation ist nicht so weit runtergegangen, wie man das vielleicht gehofft hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Probleme der Demokraten dabei, ihre eigenen Wählerinnen und Wähler, und wir hatten ja 2020 eine Rekordwahlbeteiligung, Joe Bidens Koalition hat Rekorde gebrochen und die müssen sie jetzt eben wieder zusammenkriegen. Und das wird aus diversen Gründen, glaube ich, schwierig werden.
Herr Zambroni, haben Sie eigentlich Verständnis für die Trump-Wähler oder haben Sie Verständnis gewonnen durch diese vielen Gespräche mit Ihrer Familie?
Na, bei allen Filmen, auch bei dem neuen, den ich jetzt dieses Jahr mache, geht es nicht um Verständnis zu entwickeln, sondern zu verstehen, warum eben Menschen Trump wählen. Und da ist ein wichtiger Punkt genau der. Also ich war jetzt im März schon für den ersten Dreh für die Doku und habe Leute da in einem kleinen Kaff in Northern Wisconsin, wo meine Schwiegereltern leben, auf der Straße so angesprochen. Und bei denen, die Trump-Wähler waren oder Republikaner, die haben alle gesagt, die Tankstellen, Benzinpreise waren viel niedriger damals und Inflation und alles. Und das auf dem Papier mag das ja so sein, dass die Wirtschaft gerade gut dasteht, aber es kommt bei mir nicht an. Und das ist schon grundsätzlich immer ein großes Problem für einen Amtsinhaber, wenn diese Frage, are you better off than you were 4 years ago, mit Nein beantwortet wird. Genau, und dann gibt es eben verschiedene Gründe, die manche haben. Mein Schwiegervater Steuersenkung, andere wollen eben, ne, so diese Supreme Court Richter sind wichtig. Immigration, also die Grenze ist ganz wichtig, das sehen wir hier in Europa ja auch, ist ja ein Riesenthema. Mein Schwiegervater beispielsweise ist überhaupt nicht gegen Immigration, im Gegenteil, das ganze Land ist ja basiert ja auf Einwanderung, aber diese gefühlte Kontrollverlust, das ja auch hier in Europa ein großes Thema ist. Ne? Also wer weiß, wer da alles reinkommt und es ist totales Chaos und wir müssen da so ein bisschen die Kontrolle reinbringen. Das ist ihm wichtig. Das sind alles Gründe. Und wenn man das aus der Brille betrachtet, dann gibt es eben auf der Haben-Seite ein paar Kreuze, die man machen kann als Trump-Wähler oder Wählerin. Und das wird dieses Mal, glaube ich, auch wieder ein Thema sein. Zumal noch ein Punkt hinzukommt, glaube ich, nicht nur diese Frage nach, wie geht's mir wirtschaftlich, sondern und man denkt ja so, es sind wahrscheinlich die Abgehängten in irgendwelchen Tälern der Appalachen von West Virginia, die Trump wählen. Im Gegenteil, es sind ganz viele auch, und das ist auch ein Phänomen, das wir in Europa erleben, die eher, denen es gut geht, die aber die Angst haben, dass sie was verlieren könnten. Ne? Also diese Verlustangst, gefühlte, berechtigt oder nicht. Und auch mittlerweile fast schon so eine Art Kulturkampf, der sich entwickelt hat. Also diese Spaltung im Land, dass es quasi, egal wie es mir wirtschaftlich geht, fast schon egal ist. Ich bleibe bei der einen Seite so zementiert. Das ist etwas, was ich im Vergleich auch zu vor 4 Jahren noch stärker erlebt habe jetzt. Die könnten einen Besen aufstellen und ich würde den trotzdem wählen, wenn ich in der einen oder der anderen Seite bin.
Annika Brock-Schmidt sagte vorhin etwas über unsere Art, über Trump zu berichten, also so den deutschen Blick darauf, dass wir den zumindest 2016 nicht so richtig verstanden haben, diesen damaligen Kandidaten. Wie sehen Sie das heute?
Ich glaube tatsächlich, dass wir so ein bisschen zu sehr dieses Anti-Trump-Kool-Aid getrunken haben damals in den USA, aber hier auch. Hier in Deutschland glaube ich sogar noch ein bisschen mehr als in vielen anderen, auch europäischen Ländern. Also ich sage mal, meine Italiener waren ja schon Berlusconi gewohnt und alles Mögliche. Also die hat dann einen Trump nicht mehr so geschockt. Ich glaube, wir sind in Deutschland da so ein bisschen nüchterner. Also wir mögen vielleicht auch beständiger. Ich sage nur 16 Jahre Merkel oder 16 Jahre Kohl. Das ist, glaube ich, tatsächlich in den USA, was das betrifft, so ein bisschen anders. Wir haben schon ein bisschen diesen Schaum der Empörung, glaube ich, dass man den auf jeden Fall wegwischen sollte beim Umgang mit Populisten. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die gereift ist in den letzten Jahren. Aber ja, man sollte nicht so, glaube ich, hochnäsig überheblich drauf gucken. Ah, die haben ja, sind alles Vollpfosten, wenn die jetzt Trump wählen, sondern es gibt viele Millionen ganz normale, liebenswürdige Menschen in den USA, die ihr Kreuz da machen, die eben Gründe haben. Die muss man nicht nachvollziehen, da muss man kein Verständnis für haben, aber man muss sie verstehen, um zu kapieren, was in dem Land passiert.
Frau Brock-Schmidt, Sie sind ja recht scharf in Ihren Büchern. Also da kommt schon raus, dass Sie das, also Vollpfosten will ich jetzt nicht gerade, Sie die für Vollpfosten halten, aber dass Sie das doch für, sagen wir mal, zumindest kritikwürdig mindestens halten oder auch verurteilenswürdig was so als christlicher Nationalismus oder Rassismus, Sexismus.
Naja, aber das sind ja, glaube ich, zwei verschiedene Kategorien. Also wie ich dazu jetzt persönlich stehe und was das als Analysekategorie sind, sind ja zwei Paar Schuhe. Ich denke, dass es schon wichtig ist, deswegen fand ich den Punkt auch gerade interessant, dass, weil nach 2016 gab es ja die große Erklärungsnot, was war mit Trump. Das war dann, glaube ich, auch die Zeit, wo das Buch des, jetzt ist er Senator, J.D. Vance, Hillbilly Elegy, war in aller Munde. Die Erklärung, das abgehängte Amerika, in Anführungszeichen, hat Trump gewählt. Jetzt haben wir ja, da gab es vom Atlantic beispielsweise ein paar Wochen nach dem Sturm aufs Kapitol, als so die ersten Indictments kamen, die ersten Anklagen für diejenigen, die da mitgemacht haben. Das Magazin hat eine Analyse von denjenigen gemacht, die da jetzt vor Gericht dann standen. Und sie haben festgestellt, dass die verglichen mit denen, die normalerweise politisch, extremistisch irgendwie straffällig werden, deutlich älter waren, deutlich, sag ich mal, bürgerlicher situiert. Die Quote von Arbeitslosigkeit war deutlich geringer. Das waren Leute, die es sich leisten konnten, in Washington zu sein, die angereist sind, die sich eine Hotelübernachtung leisten konnten und so weiter. Also das heißt, das war schon mal zumindest ein Zeichen dafür, wie jetzt ja auch sämtliche politikwissenschaftliche Studien zu dem Thema, dass wir es hier jetzt nicht mit oder zumindest nicht ausschließlich mit dem in Anführungszeichen vergessenen Amerika zu tun haben. Und ich würde auch nicht sagen, dass das alles Vollpfosten sind. Das wäre ja analytisch irgendwie komplett sinnlos, weil das hat ja nicht was mit Intelligenz zu tun, sondern mit Ideologie und damit, dass sich die Leute angesprochen fühlen aus bestimmten Gründen von dieser Politik. Ob ich diskriminierende Politik jetzt persönlich für falsch halte, hat ja erstmal nichts mit der Problemanalyse selber zu tun. Also ich glaube, das ist quasi wichtig zu differenzieren. Und was man eben im Bezug auf die Republikanische Partei sagen muss, und das hat sich ja jetzt auch gezeigt, allein in den letzten, 24, in den letzten 10 Jahren ungefähr, dass diese Partei, und das zieht sich noch durch die Jahrzehnte in der Vergangenheit, dass diese Partei letzten Endes eine Machtkalkulation eingegangen ist. Eines der letzten Beispiele ist die Tea Party gewesen, wo man Angst hat, okay, da spaltet sich jetzt vielleicht ein Flügel ab. Die Präsidentschaftswahlen sind knapp. Wir können nicht riskieren, dass die uns abspenstig werden. Wir können vielleicht sogar noch ein paar neue Leute reinholen. Es waren ja nicht nur Republikaner in der Tea Party. Aber wir können das kontrollieren. Wir können also diese Stimmen von rechts außen nutzen. Wir können sie im Wahlkampf nutzen. Wir können ihre Netzwerke nutzen zur Mobilisierung. Und wenn wir dann im Weißen Haus sind, dann machen wir das ein bisschen sachter. Und das ist ja auch was, was sich tatsächlich durch die amerikanische Rechte zieht. Die Unzufriedenheit mit republikanischen Präsidenten, sobald sie im Amt sind, von Reagan bis Bush Junior. Und das hat aber gleichzeitig möglich gemacht, dass der Boden fruchtbar war für so ein rechtspopulistisches Moment, wo sich Trump letzten Endes ins gemachte Nest setzen konnte, weil dieses republikanische Parteiestablishment diese Situation entweder unterschätzt hat, dass sie das unter Kontrolle haben, ja versucht haben, zum Beispiel mit Sarah Palin, das noch irgendwie einzufangen und zu integrieren, aber letzten Endes nicht gemerkt haben, dass sie das Ruder längst nicht mehr in der Hand hatten. Und dann kann natürlich jemand wie Donald Trump kommen und sagen, ich bin der politische Außenseiter, ihr seid gefrustet von eurer eigenen Parteielite in Washington, weil die nicht liefert. Marco Rubio und Ted Cruz, die liefern für euch vielleicht die Supreme Court Richter, genau wie ich, aber die geben euch dieselben Plattitüden wie die letzten Jahrzehnte republikanischer Politiker. Ich biete euch was Neues. Ich hau jetzt hier richtig auf den Tisch. Ich räume richtig auf. Und das hat was angesprochen, was viele Republikaner, glaube ich, lange nicht sehen wollten.
Herr Zamperoni, wenn Sie Joe Biden zu beraten hätten. Sie haben es ja eben beide kurz angesprochen. Die Umfragen sind ja im Moment eindeutig, ne? Trump liegt seit Monaten schon vorn. Also wie ließe sich da für Joe Biden ein anderer Spin reinbringen?
Ja, ist irgendwie fast schon bemitleidenswert, ne? Ist echt gemein. Also er versucht ja mit dem Inflation Reduction Act, mit den ganzen Investitionen, mit dem Infrastructure Bill, also da wird ja unheimlich viel in die Wirtschaft gepumpt und er versucht einiges ja auch zu bewegen. Er hat die Pandemie relativ gut gemanagt, den Ausgang dann. Also er hat schon ein paar Pluspunkte, weshalb er ja auch glaubt, dass er zu Recht nochmal antritt und er hat ja sich nicht, braucht sich nicht verstecken. Und trotzdem schafft er es nicht, das in bare Münze umzumünzen sozusagen und die Umfragen entsprechend anzusteigen zu lassen. Ich glaube, was ich ihm raten würde, ist, glaube ich, das, was er jetzt gerade auch ein bisschen versucht, so ein bisschen dieses Head-on. Also weil das große Versprechen von Trump ist immer diese Projektion von Stärke. Ich bin euer Schulhofrüpel, euer Bully, ich stelle mich vor euch und uns schubst keiner mehr rum. Wir Amerikaner sind über den Tisch gezogen worden, jahrelang, und wenn ich auf den Tisch haue, dann the buck stops here. Und diese Projektion der Stärke, ob die berechtigt ist oder nicht, ja, ich meine, er ist auch nur 4 Jahre jünger als Biden, aber er wirkt zumindest vitaler und vielleicht auch wegen seiner Gesichtsfarbe, aber das ist halt bei Biden tatsächlich ein Problem, das es so noch nie gegeben hat, weil noch nie ein Kandidat so alt war wie Joe Biden jetzt. Er versucht ihn jetzt head-on zu nehmen, ne? Dieses Video neulich, wo es zu diesem Duell gibt, diese beiden TV-Duelle, noch vor den Nominierungsparteitagen, also die beiden werden es, aber sie sind beide noch nicht die offiziellen Kandidaten und treten jetzt trotzdem schon mal in einem unter sich ausgemachten TV-Duell an, ja, wo so gibt es eigentlich seit 40 Jahren gibt es eine Kommission dafür eigentlich, die das immer organisiert, damit es möglichst paritätisch aufgeteilt ist. Das sind die einfach mal umgangen und die gucken jetzt in die Röhre. Und dieses Video, ja, make my day, pal, ja, bring it on, und dann kommt die Antwort postwendend, ja, anytime, anywhere, any place, ja, also das hat so was von so ein bisschen Kindergarten teilweise, aber ich glaube, was die Demokraten mehr noch als die Republikaner brauchen, weil die Republikaner relativ diszipliniert wählen gehen, ist ein gewisser Enthusiasmus. Ne? Die Demokraten brauchen immer so wie bei Bill Clinton damals oder bei Obama, yes we can, wo so ein Ruck geht, und das hat vor 4 Jahren funktioniert, weil es vor allen Dingen, das müssen wir verhindern, dass Trump da nochmal kommt. Und dann wählen wir auch, obwohl wir vor 4 Jahren mit Hillary schon nicht glücklich waren, aber dann wählen wir jetzt auch den älteren Herrn. Aber das immer zu wiederholen, gerade auch von dem Hintergrund, was gerade in Gaza passiert, was sehr viel durchschlägt, auch bei jüngeren Wählerinnen und Wählern, das ist das Problem. Aber er muss versuchen, irgendwie diesen Enthusiasmus zu wecken. Und ich weiß nicht, ob es damit getan ist, einfach immer so joggend auf Bühnen zu steigen, zu zeigen, ich bin noch fit. Ja, das
hat denn Biden eine Vision?
Ich glaube schon, dass Biden auf jeden Fall eine Vision hat, im Sinne von, gerade was auch global geopolitisch passiert, dass das Amerika als Gegenspieler gegen die Verlockung autoritärer Machtsysteme, China, Russland, ja, aber gerade mit Blick auf China, was ja für die Amerikaner der eigentliche große Reibungspunkt im 21. Jahrhundert ist, wo man sagt, guck mal, die bauen da Flughäfen in 3 Monaten und da die sagen, es passiert was und dann wird es umgesetzt und bei uns fallen die Brücken, die Maroden zusammen. Aber grundsätzlich, das ist auch das, glaube ich, was das Angebot von Biden an Europa ist. So, das ist auch der Grund, warum Biden von Anfang an, als wir noch über 500 Helme hier diskutiert haben, die Ukraine so unterstützt hat mit nachrichtendienstlichen Informationen, mit Waffen, mit allem Möglichen. Ich glaube, wenn es Joe Biden nicht gegeben hätte im Weißen Haus, dann säße Wladimir Putin in Kiew jetzt. Deswegen ist das so seine Vision, dieses Angebot auch als Abgrenzung gegen die autoritären Systeme dieser Welt, wo er, glaube ich, auch die Europäer noch mehr an seiner Seite sehen möchte, also dass sich da was bewegt. Das ist so, glaube ich, seine Vision.
Und Trump? Welche Vision hat der, außer Trump selber?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, dass Donald Trump selber irgendwie eine kohärente Vision hat, außer das, von dem er sich selbst verspricht, dass es ihm nützt. Ich glaube, seine stärkste Motivation ist tatsächlich, dass er 4 weitere Jahre dem Gefängnis fernbleiben will. Der, also kein Witz, klingt absurd, aber das würde ich sagen, ist die Hauptmotivation, abgesehen von sämtlichen psychologischen, was ich nicht diagnostizieren möchte, was da womöglich noch eine Rolle spielt. Aber er steht gerade vor Gericht in New York. Es gibt noch diverse andere Prozesse. Ich glaube, wenn man die Indictments in New York abzieht, sind es noch 88 andere strafrechtliche Anklagepunkte, die noch warten, sollte es dazu kommen, dass die Prozesse beginnen vor der Wahl, was fraglich ist. Die Vision von Trumps Amerika, die äußert er ja in diversen Rallies, ne? Also er verspricht die größte Abschiebeaktion in der Geschichte. Mal ist von 15 Millionen die Rede, mal ist von undokumentierten Einwanderern die Rede, mal nur von Einwanderern. Also das ist, glaube ich, durchaus absichtlich etwas schwammig, was damit genau gemeint ist. Es ist die Rede von Lagern, sowohl für Obdachlose als auch für undokumentierte Einwanderer. Und wenn man jetzt mal über Trump hinwegschaut und über seine Versprechen, seine politischen Gegner, unliebsame Staatsanwälte, Richter und Journalisten einzusperren, was ja schon mal ein großer Nebensatz ist, um ihn überhaupt auszusprechen für einen wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten. Wenn wir auf quasi die politische Infrastruktur der amerikanischen Rechten schauen und des amerikanischen Konservatismus, des Modernen, dann gibt's da ganz konkrete Pläne. Da muss man auch nicht groß interpretieren. Ich weiß nicht, wenn jemand von Ihnen nachher nicht schlafen kann und weiterhin nicht schlafen möchte, kann er sich runterladen. Das sind knapp 1000 Seiten PDF von der Heritage Foundation, nennt sich Project 2025. Das ist so eine Art Anleitung oder Blaupause für tatsächlich nicht, und das ist interessant, nicht nur für die Trump-Präsidentschaft, die nächste, sondern für jegliche republikanische Präsidentschaft. Das heißt also, hier ist auch schon das Projekt, denkt schon über Trump hinaus. Und falls Sie sich jetzt irgendwie fragen, naja gut, irgendein Think Tank lädt 1000 Seiten ein Dokument hoch, das heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwie durchgesetzt wird. Praktischerweise hat Trump ein Time Magazine Interview gegeben, wo er gefragt wurde, kennen Sie das Dokument? Und er hat gesagt, ja, finde ich gut, unterschreibe ich. Dieses Dokument verspricht letzten Endes die USA zu einer Art autoritären Staat zu machen. Es sieht die massive Ausweitung der Exekutivgewalt des Präsidenten vor. Es sieht quasi die Abschaffung des Kündigungsschutzes fürs Berufsbeamtentum vor. Das heißt, der Gedankengang dahinter ist, dass man Leute, vielleicht auch republikanische WählerInnen, die aber eben in Behörden tätig waren, die an entscheidenden Schnittstellen saßen, die bei 2020 gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, oder die bestimmte andere Dinge verhindert haben in den 4 Jahren, dass man die leicht aus dem Weg räumen kann. Das heißt, man hat die Lehren aus dem gezogen, was in der ersten woran man in der ersten Präsidentschaft noch gescheitert ist. Das, was ja oft dann als die Leitplanken der Demokratie oder so bezeichnet wurden, waren tatsächlich oft einzelne Personen aus dem gesamten politischen Spektrum, die gesagt haben, okay, also bis hier und nicht weiter. Dieses Dokument ist wahnsinnig ausführlich. Es sieht außerdem die Anwendung eines obskuren Gesetzes aus dem 19. Jahrhundert vor, wird nicht namentlich genannt, aber mit Strafrechtsparagraphen.
Zur Abtreibung.
Genau. Beziehungsweise das Gesetz selber ist eigentlich ein Anti-Obszönitäten-Gesetz, was den Postversand obszöner Materialien verbietet. So, dieses Gesetz gilt noch. Das heißt, es müsste nichts neu durch den Kongress gehen. Das heißt, man bräuchte theoretisch auch keine Mehrheit in beiden Kammern. So, dieses Gesetz nennt sich Comstock Act, beziehungsweise die Gesetze, die darunter fallen. Es gibt von Trump ernannte Richter, 2 davon sitzen am obersten Gerichtshof, die in einer anderen Verhandlung, es ging um einen ganz anderen Fall, die da schon mal den Paragraphen vor 2 Monaten angesprochen haben und ihre Bereitwilligkeit signalisiert haben, den durchzusetzen. Warum ist das jetzt wichtig? Weil dieser Paragraph, je nachdem, was als obszön definiert wird, eben nicht nur auf, weiß ich nicht, irgendwie Pornografie oder sowas angewandt werden kann oder wie im 19. Jahrhundert auf Bibelübersetzungen, die man als falsch erachtete, sondern auch auf Medikamente, die zur Abtreibung benutzt werden und auf medizinisches Gerät, was zur Durchführung von Abtreibungen benutzt wird. Das heißt, so könnte man effektiv eine Mehrzahl, wenn nicht alle Abtreibungen landesweit effektiv unmöglich machen, auch in demokratisch regierten Staaten, ohne dass man noch irgendwas verabschieden muss. Also das ist nur ein kleiner, düsterer Ausblick dessen, was Trump oder zumindest Trumps Beratern vorschwebt. Einer von diesen Beratern hat gesagt, er hofft, dass Trump nichts vom Comstock Act weiß und sich also nicht verplappert, damit es keine mediale Aufmerksamkeit gibt. Aber ja, sieht nicht rosig aus.
Trump hat ja gesagt, er möchte für einen Tag Diktator sein, ne? Oder er wird für einen Tag Diktator sein.
Bekanntermaßen so viele eintägige Diktatoren.
Ja, genau. Was meinen Sie, Herr Zamperoni, was er dann da macht, was er damit verbindet?
Bei Trump weiß man immer nicht so richtig, muss man das ernst nehmen? Kann man es ernst nehmen? Man muss es schon einerseits. Eine meiner Lieblingssachen bei der ersten Präsidentschaft Trump war, dass jemand alle seine Tweets auf Twitter auf so einen Briefkopf President of the United States gedruckt hat und nochmal gepostet hat, um daran zu erinnern, das, was da gerade rausgekommen wird, ist der Präsident, nicht irgendjemand. Und wenn jemand sowas sagt, allein damit zu spielen mit der Idee, ist ja eigentlich Wahnsinn. Ja, gerade in den USA auch nur anzudeuten. Und noch viel krasser finde ich, dass dann Leute bei Rallies sagen, ja, von mir aus brauchen wir. Also eine Freundin, eine Bekannte meiner Schwiegermutter, und da rief sie mich ganz schockiert an, sagte, ja, weißt du, was er gesagt hat? Der sagte, ja, mir wäre lieber so ein Diktator, der in meinem Sinne handelt dann natürlich.
Der gute Diktator.
Genau, ja, als das, was wir da jetzt haben, dieses Chaos und dieses Vermeintliche. Deswegen bin ich immer so hin und her gerissen. Einerseits liebt Trump das natürlich, ja, irgendwie so ein Ballon, so ein Testballon zu starten und dann regen sich wieder alle auf und davon lebt ja auch so ein populistischer Kandidat, dieser Empörung, wie so ein Windrad, der aus der Energie zieht. Und gleichzeitig weiß man eben nicht, okay, wenn diese Pläne der Heritage Foundation, die ja so ausgelegt sind, wenn da so der Gedanke dahinter ist, die einzige Chance, die wir haben, um unser Bild von Amerika auf Jahre hinaus zu zementieren, ist so ein Hostile Takeover. Bei den Gerichten sind ja schon zig, nicht nur die drei Supreme Court Richter, sondern auf ganz vielen Bundesberufungsebenen darunter auch junge, sehr konservative, auf Lebzeit ernannte Richter, die da schon platziert worden sind in vielerlei Hinsicht. Oder eben an anderen Schaltstellen, wo vor 4 Jahren eben Leute gesagt haben, okay, bis hier noch nicht weiter. Und wer weiß, wenn dann so gewisse Stellschrauben gedreht werden, dann kann man natürlich anfangen, Dystopie zu schwelgen, wenn man so möchte. Und dann kann tatsächlich, da muss man das schon ernst nehmen. Ich glaube, bei Trump, würde ich sagen, fehlt diese Vision, diese Weitsicht. Ich glaube, bei dem ist es tatsächlich in erster Linie motiviert durch Rache und ich will das zurückhaben, was mir gestohlen wurde, in Anführungszeichen. Und alles andere, ich glaube, der denkt manchmal nicht vom Baum bis zur Borke, sondern es ist sehr erratisch, das ist schwer, irgendwelche Linien zu ziehen.
Also Sie lächeln noch dabei, wenn Sie darüber sprechen.
Ja, schon, weil ich dann wiederum denke, okay, diese Leitplanken, von denen wir vorhin hatten, von der amerikanischen Demokratie, die ist sehr vielen Stresstests in diesen über 200 Jahren ausgesetzt gewesen. Es gab einen Bürgerkrieg und all das. Aber deswegen glaube ich immer, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Und dennoch gibt es eine Menge Sachen und Entwicklungen, die, wenn man sie mal zu Ende denkt, einem tatsächlich den Schlaf rauben könnten.
Ich glaube, ein wichtiges Element, was anders ist als, sage ich jetzt mal, in den letzten, ja, oder was sich zumindest in den letzten 20, 30 Jahren massiv verschoben hat und was mich persönlich deutlich weniger Vertrauen in die berühmten Checks and Balances haben lässt, ist, und da ist gerade ein sehr gutes Buch zu rausgekommen, geschrieben von Daniel Ziblatt und Steven Levitsky. Ich glaube, beide Professoren in Harvard, die auch schon Wie Demokratien sterben, vor 2 Jahren geschrieben haben, heißt Tyrannei der Minderheit. Da geht es darum, also das amerikanische politische System hat ja ein quasi Alleinstellungsmerkmal unter Demokratien weltweit, weil es extrem hohen Schutz für elektorale Minderheiten eingebaut hat. Das heißt, zum Beispiel der Aufbau des Senats bevorteilt kleinere bevölkerungsarme Staaten überdurchschnittlich. Das Wahlkollegium, wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, man kann auch Präsident werden, wenn man keine Mehrheit der Stimmen erreicht. Im Repräsentantenhaus sehen wir immer wieder, dass zum Beispiel in den Staaten, in denen die Republikaner 2010 extreme Mehrheiten gewonnen haben, dass sie da eben diese Chance genutzt haben, um Wahlbezirksgrenzen extrem zu ihrem eigenen Vorteil zu ziehen, um ihren Machterhalt dort zu zementieren, wo sie auf lange Sicht gesehen demografisch eher in Schwierigkeiten geraten würden. Das Problem, was Levitsky und Sieblatt analysieren, ist, dass diese Vorteile für Minderheiten noch vor 100 Jahren relativ gleich auf beide Parteien verteilt waren. Und dass aus verschiedenen Gründen, unter anderem Landflucht, die Leute ziehen mehr in urbane Ballungsräume, Wählerbasis der beiden Parteien hat sich stark geändert. Wir haben diese Neuordnung der Parteien ab der 1950er Jahre. All das sind Faktoren, die dazu geführt haben, dass eine Situation entstanden ist, die wir sonst in der Demokratie nicht haben. In der Demokratie wird man normalerweise, wenn man, also Zwei-Parteien-System, wenn man nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, wird man bestraft dadurch, dass man in die Opposition wandert. Wenn man aus der Opposition raus will, muss man, wenn die eigenen Positionen zu extrem sind für die Mehrheit der Bevölkerung, muss man die moderieren. Das heißt, es gibt einen Anreiz, sich nach, zumindest wenn ich eine Machtoption haben möchte, sich nach der Gesellschaft zu richten, wenn die liberaler, wenn die toleranter wird, wie es die US-Gesellschaft geworden ist in den letzten Jahrzehnten, dann muss man darauf reagieren. Den Versuch gab es ja. Nachdem Romney verloren hatte, gab es ja diese republikanische Autopsie, wurde sie ja selbst genannt, also eine Problemlösungsanalyse, wo man gesagt hat, okay, wir gelten als die Partei des weißen Mannes, unser Land wird pluralistischer, multiethnischer und weniger weiß, das ist ein Problem. Aber das Kernproblem und weshalb ich so besorgt bin, was den November angeht, ist, dass in der Republikanischen Partei heute Leute das Sagen haben, die entdeckt haben, wir brauchen keine Mehrheit, um zu gewinnen. Und wir sind bereit, die Demokratie hinter uns zu lassen, wenn das bedeutet, dass wir so unsere Macht sichern können. Also es gibt keinen Anreiz für die aktuelle Parteiriege, ihren Kurs zu ändern. Und solange das durch Reformen in den eben erwähnten Institutionen nicht verändert wird, macht mir das Bauchweh.
Und das würde ich gerne unterstreichen. Und das macht mir viel mehr Sorgen, genau diese Entwicklung, als jetzt ein nochmal 4 Jahre Trump im Prinzip, der dann im Notfall nur die Marionette ist für das, was bestimmte Kreise in der Republikanischen Partei, glaube ich, vorhaben oder sich überlegen. Also gerade dieses Buch kann ich auch nur empfehlen, Tyrannei der Minderheit, weil es eben zeigt, dass in den vergangenen 30 Jahren die Republikaner nur ein einziges Mal den Popular Vote gewonnen haben, 2004 mit Bush, und aber die Hälfte der Zeit an der Macht waren. Also diese Besonderheit dieses amerikanischen Polizsystems, die historische Gründe hat, ne? Man wollte die kleinen Staaten gegen die großen nicht unterbuttern und all diese Dinge, aber in der heutigen Realität des 21. Jahrhunderts sind da so Mechanismen am Werk, die sehen wir, das ist jetzt our path to victory, weil über den Popular Vote schaffen wir es wohl nicht mehr auf absehbare Zeit. Und das ist, glaube ich, für eine Demokratie, die gerade so ein Beacon of Democracy in der Welt sein will, bedenklich.
Und wer sind die Opfer dieser Tyrannei? Über die haben wir jetzt kaum gesprochen bisher.
Naja, ich glaube zumindest, wenn es darum geht, die Macht der weißen Ethnie, also diese Gegebenheit, die immer da war, dass es sehr Multikulti war alles, aber zumindest die Weißen die bestimmende Ethnie waren in der Mehrheit. Das wird sich natürlich ändern. In manchen Staaten wird Spanisch jetzt die Hauptsprache in absehbarer Zeit sein und nicht mehr Englisch. Und wenn jetzt da eine Macht oder eine Kraft ansetzt, das wieder zurückzudrehen, dann geht das natürlich voraussichtlich eben auf Kosten derjenigen, die das andere darstellen.
Und es gibt ja auch da ganz ganz konkrete Dinge, die man benennen kann. Also Donald Trump hat versprochen, dass er Stop and Frisk landesweit durchsetzen will, dass er es quasi unmöglich machen will für Polizeibeamte, die im Dienst Menschen erschießen. Das sind überwiegend nicht weiße Menschen, die Opfer von Polizeigewalt werden. Er plant den Einsatz des Militärs im Landesinneren. Das erzählt er jetzt nicht nur einmal, sondern hat er schon mehrfach erwähnt. Das sind alles Dinge, die natürlich die nicht-weiße Bevölkerung erheblich schwerer treffen würden, die Folgen von einer Trumpschen Vision oder einer republikanischen Vision in Form, die diese Partei jetzt im Moment annimmt, sieht man ja schon in republikanisch regierten Bundesstaaten. Da wird das ja quasi schon im Kleineren durchgespielt. Das heißt, es werden Gesetze verabschiedet, die die Gesundheitsversorgung beispielsweise für LGBTQ-Personen, vor allem für Transpersonen, massiv erschweren oder unmöglich machen. Es werden Gesetze verabschiedet, die es einfacher machen, gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren. Wir haben eben auch schon über den Punkt Abtreibungsrecht gesprochen, dass da gab es fürchterliche Geschichten, und das ist ja nur, die Dunkelziffer ist ja unglaublich hoch, nicht nur von Frauen und von Menschen, denen Abtreibungen verweigert werden, sondern das betrifft dann natürlich auch gewollte Schwangerschaften, das betrifft die Versorgung während der Geburt, wenn es Komplikationen gibt. Es wird vom Supreme Court, wird gerade ein Fall verhandelt, ob eine schwangere Person in einer Not, also oder ob eine schwangere Frau in einer Notaufnahme ein Recht darauf hat, eine Abtreibung zu erhalten, wenn sie nicht zwingend lebensrettend, sondern nur gesundheitsrettend ist. Das heißt, es wurde, und ich übertreibe nicht, es gab einen Punkt in der mündlichen Verhandlung, wo diskutiert wurde, wie viel Organschäden ist in Ordnung zu riskieren, bevor man eine Frau, egal ob die Schwangerschaft gewollt ist oder nicht, die Komplikationen hat, retten kann. Aber das ist, und ich versuche jetzt den Bogen zu kriegen, damit es nicht zu deprimierend wird. Ja, ich verspreche nicht, dass es funktioniert. Aber das ist zumindest ein Thema, wo wir in Umfragen sehen und auch an Wahlergebnissen ja sehen konnten, also das Recht auf Abtreibung, dass die Politik, für die Republikaner stehen, die im Übrigen auch Auswirkungen hat darauf, ob Behandlungen für künstliche Befruchtung möglich sein werden und so weiter und so fort, die also wirklich extrem sind, dass diese Politik teilweise selbst in sehr konservativen Staaten nicht erfolgbringend für Republikaner ist. Wir haben gesehen, in Kansas, in Kentucky sind Versuche der Republikaner gescheitert, über Volksentscheid, Abtreibungsrechtsverschärfungen durchzubringen. Wir haben gesehen, dass das Recht für Abtreibung in den Midterms, die ja eigentlich traditionell für die Demokraten übler hätten ausgehen müssen, also sie haben zumindest geschafft, den Senat zu halten, ein hoher Mobilisator war. Also das ist ein Thema, womit man, wir haben gerade eben darüber gesprochen, wenn Immigration und die Wirtschaft den Diskurs dominieren, dann wird es schwierig für Biden werden unter den aktuellen Bedingungen. Wenn Demokraten es schaffen, nicht nur die Verteidigung der Demokratie, das klingt so abstrakt, das nahbarer für die Menschen zu machen, was heißt denn das, Bedrohung der Demokratie? Was hat das mit ihrem Leben direkt zu tun? Das heißt, dass, weiß ich nicht, meine Nichte, wenn sie schwanger ist und gewollt schwanger ist, eventuell zum Verbluten auf den Krankenhausparkplatz geschickt wird. Also das sind Dinge, mit denen, also die zwar schrecklich sind für die Betroffenen momentan, aber mit denen Demokraten mobilisieren könnten.
Ich würde noch mal gerne besser verstehen, was Sie beide gesagt haben, dass nämlich eigentlich die Gesellschaft sich ja modernisiert hat, liberalisiert hat, dass die eigentlich nicht so gespalten und zerrissen ist, wie die Wahlergebnisse, also die Endergebnisse sozusagen scheinen lassen. Aber wie kommt das denn, dass ein Polarisierungsbewirtschafter dann eben doch einen solchen Erfolg hat?
Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen auch damit zu erklären, dass wir in Zeiten von Social Media und Algorithmen, die auf Zuspitzung, auf Polarisierung auch ausgerichtet sind, das ständig noch viel mehr befeuert bekommen als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Das mag ein Aspekt sein. Ich glaube tatsächlich, dass das gerade was diesen Versuch von bestimmten Kräften in der Republikanischen Partei so dagegen zu steuern ist, ist eine Art Überlebenskampf fast schon. Oder so sehen das viele. Und in einem Überlebenskampf ist quasi, alle Mittel sind erlaubt, selbst wenn, Sie haben gefragt, wer sind die Opfer? Ich glaube, wenn es tatsächlich so kommt, so dystopisch, dann ist die Demokratie in den Vereinigten Staaten, so wie wir sie kennen, das große Opfer, wenn das so durchgedrückt wird. Man darf nicht vergessen, dieses Land hat ständig auch immer wieder Polarisierungsmomente gehabt. Und wir erinnern uns an die großen Demonstrationen und Straßenkämpfe auch in den 60er Jahren, Bürgerrechtsbewegungen und dann Vietnamkriegproteste und all diese Dinge. Also es ist nicht so, dass das jetzt quasi erst mit Beginn der Tea Party und dann jetzt dem Erscheinen von Donald Trump so entstanden ist. Ich glaube, er ist eher ja ein Symptom als eine Ursache. Vielleicht eins, das immer mehr auch zur Ursache wird durch seine Art und dass er für das, was er steht. Aber das ist so insgesamt diese Gesellschaft an sich, die sich durch diese große Veränderung, wo eben nicht mehr so ganz klar ist, vielleicht auch in einer globalisierten Welt, das sind ja auch Kräfte, die hier zehren und zerren. Also das sind so alles so verschiedene Punkte. Da gibt es, glaube ich, keinen einen Grund. Aber das ist, glaube ich, etwas, was das alles befeuert. Und wenn an einen Brandstifter kommt, der das quasi sehr gut befeuert, wie an Donald Trump, dann haben wir die Situation, die wir jetzt haben.
Mit Blick auf Ihren dritten Film, Sie müssen nicht zu viel verraten, aber ein bisschen doch, hat sich denn da was verändert?
Ich habe eher das Gefühl, den einen Dreh hatten wir ja schon im März, jetzt werden wir im Juli nochmal demnächst rüberfliegen. Ich habe eher das Gefühl, das hat sich verfestigt, nochmal zementierter, als es vielleicht noch vor 4 Jahren war. Also es hat sich nicht so in die Richtung verändert, dass irgendwie Leute sagen, irgendwie, wenn wir so weitermachen, steuern wir gegen eine Wand, sondern das ist, da ist noch viel unverrückbarer. Also bei Trump-Fans, wenn man sie auf die juristischen Probleme von Donald Trump anspricht, sofort Hexenjagd. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Mhm. Also das ist, die haben versucht, den politisch kalt zu machen, das hat nicht geklappt, jetzt versuchen sie es juristisch. Das ist doch alles quasi politisch motiviert, diese Opferrolle einnehmen. Und genauso auf der Gegenseite ist das so eine Art Scheuklappendenken.
Und sagen Sie dann was, widersprechen Sie dann oder notieren Sie es einfach nur?
Naja, ich bin ja so ein bisschen da auch der Beobachter, wenn man so will. Mhm. Es ist ja auch nicht meine Wahl in dem Sinne. Also mir liegt das schon sehr nah, dieses Land und was da passiert, weil es ja auch große Auswirkungen hat auf uns, gerade vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und in Europa. Aber es ist nicht so, dass ich dann, also ich versuche dann natürlich die Gegenposition einzunehmen, aber genauso wenn ich Demokraten interviewe, dann da versuche ich auch zu sagen, Moment mal, aber ist doch nicht alles schlecht, was Trump macht, nur weil Trump draufsteht. Und dann entsteht daraus ein Gespräch, das spannend sein kann.
Aber dass miteinander gesprochen wurde, den Eindruck haben Sie nicht?
Nee, aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein sehr großes Land. Ne? Es gibt auch sehr viel, man lebt auch sehr in seinen Blasen, also in seinen Neighborhoods. Anders als hier in Deutschland weiß jeder, was der Nachbar wählt, weil da immer diese Schilder in den Vorgärten stehen, ja, also oder auf dem Auto hinten der Aufkleber direkt am Auto klebt. Und da versucht man aber schon so ein bisschen, sich auch aus dem Weg zu gehen. Und man darf auch nicht vergessen, uns beschäftigt es sehr in Deutschland, im Mittleren Westen, da wo meine Schwiegereltern leben, da ist Washington auch sehr weit weg. Da ist viel wichtiger für den Alltag der Amerikanerinnen und Amerikaner, was der Gouverneur, was das State Legislature sagt und was die dann denken und entscheiden, als das, was in Washington unbedingt passiert. Also da ist auch viel Möglichkeit für Parallelleben, sage ich mal, ohne dass man sich gleich verhakt. Aber man geht sich schon, ja, also diese Auseinandersetzung, der Austausch, in einer Zeit, wo das Wort Kompromiss zu einer Art Schimpfwort geworden ist in der Politik fast schon, als Zeichen von Schwäche, obwohl das ja eigentlich der fundamentale Baustein einer Demokratie, gerade einer, in der es zwei Parteien in erster Linie gibt, ja, die sich irgendwie auf einen Kompromiss einigen müssen, wo man keine Koalition ausweichen kann und schmieden kann, ist das schon, ja, besorgniserregend.
Und wie machen Sie es dann in der Familie? Beobachten Sie da auch nur, oder?
Also meine Frau und ihr Vater reden dann sehr schnell. Wir haben einen gemeinsamen Nenner, das sind die Green Bay Packers. Das ist das American Football Team der Heimatstadt meiner Frau.
Ja, das kommt ja auch vor, ne?
Und da kann man sich dann schnell einigen. Und, ja, aber man grenzt es aus. Also man wird oft gesagt bei Thanksgiving Dinners oder wie auch immer, let's not talk about politics. Was einerseits gut ist, weil es dann eben nicht eskaliert. Andererseits ist es auch schlecht, weil es dann eben keinen Gedankenaustausch mehr gibt und man die andere Seite auch immer weniger versteht.
Frau Brockschmidt, Sie haben sich besonders mit der religiösen Rechten beschäftigt. Wie viel Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner zählen Sie dazu?
Religiöse Rechte ist ja ein Sammelbegriff, das ist schwer messbar. Ich glaube, es gibt einen Parameter, Sie haben es eben schon erwähnt, an dem man das tatsächlich ganz gut messen kann. Es gibt zwei Soziologen, Sam Perry und Andrew Whitehead, die repräsentative Studien ausgewertet haben zum Thema weißer christlicher Nationalismus, weil das tatsächlich der Indikator war in Umfragen noch mehr als Konfessionszugehörigkeit, also ob man jetzt weißer Evangelikaler ist zum Beispiel oder nicht, der am ehesten vorhergesagt hat, ob jemand für Trump gestimmt hat 2016 und auch wieder 2020 oder nicht. Also sie teilen das in 4 Gruppen ein, weil es ist ja ein Spektrum. Und die Anzahl derer, die sie als die lautesten und aktivsten Vertreter dieses weißen christlichen Nationalismus bezeichnen, also die, wo man sagen kann, das ist die harte religiöse Rechte. Das liegt, wenn ich mich recht erinnere, so etwa bei 12-13%. Das heißt, das sind nicht viele Leute. Wenn man das zusammenzählt mit der zweiten größten Gruppe, die ja jetzt vielleicht keine harten christlichen Nationalisten sind, aber bestimmten Aussagen, die dem christlichen Nationalismus zuzuordnen sind, eher positiv gegenüberstehen, sind das knapp 51%. Das heißt, auch da muss man sagen, nicht alle dieser 51% hätten das Kapitol gestürmt, hätten sie die Möglichkeit dazu gehabt. Aber diese 13% oder 12%, nageln Sie mich nicht fest, das ist quasi der harte, harte Kern. Sagen wir mal, quergerechnet durch diverse Studien vielleicht ja, 25-30% hochgerechnet aufs Ganze. Das heißt, wie gesagt, ne, es ist eine Minderheit, die aber geschafft hat, eine dieser zwei großen Parteien über Jahrzehnte hinweg letzten Endes zu erklimmen. Und was spannend ist, ist, es gab ja 2020, als die ersten Exit-Polls rauskamen, sah es zuerst so aus, als hätten weniger weiße Evangelikale, das ist ja immer so der Gradmesser, oft für die religiöse Rechte, für Trump gestimmt als noch 2016, also immer noch die Mehrheit, aber weniger. Ein paar Monate später hatte man die vollständige Datenlage und es stellt sich raus, es haben noch mehr als 2016 für ihn gestimmt. Unter anderem, weil er natürlich geliefert hat. Ne? Er hat ihnen den Supreme Court geliefert, er hat ihnen Dobbs geliefert.
Ja, aber wenn man jetzt so diese Ideologie anschaut, gerade auch, ich sag mal, Sittenlehre, Morallehre, ja, kein Sex vor der Ehe, kein Sex neben der Ehe, keine Scheidung und so. Ich meine, dem entspricht jetzt vorsichtig ausgedrückt Donald Trump nicht unbedingt.
Überhaupt nicht. Aber.
Also wie schafft, ja. Der hat ja so einen Messias-Status. Oder ist es einfach dieser Gedanke, den es ja auch bei den rechten Christen gibt, wer reich ist, den hat Gott per se gesegnet. Ist es mehr das?
Das wäre quasi das Wohlstandsevangelium. Also alles, was vor allem so in so pfingstkirchliche Richtung meistens geht. Das ist aber tatsächlich, obwohl zwar global die am schnellsten wachsende Religionsgemeinschaft weltweit, also auch nicht uninteressant. Die spielen zwar eine große Rolle, ich glaube aber tatsächlich, was viele Leute oder was ja auch zu Recht paradox erscheint, ist, dass, ne, also hier ist jemand, der die Standardfrage für jeden republikanischen Präsidentschaftskandidaten, was ist ihr liebster Bibelvers, nach wie vor nicht beantworten kann. Und wie gesagt, er steht gerade vor Gericht wegen Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, mit dem er eine Affäre hatte, kurz nachdem die dritte Ehefrau das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. Das klingt erstmal irritierend, warum sehr, sehr fromme, sehr konservative Leute für den stimmen sollten. Aber ich sag mal so, es gibt ja oft diese Erklärung, naja, die haben für den gestimmt wegen der Richter. Die Richter hätte ihnen auch Ted Cruz und hätten ihnen auch Marco Rubio geliefert. Was Donald Trump geliefert hat, war eine Performance von Stärke und auch von ja, einer gewissen sexuellen Vulgarität, die auf den ersten Blick widersprüchlich dazu scheint. Aber ich habe für die Recherche des letzten Buches mehr konservative evangelikale Eheratgeber gelesen, als ich irgendjemandem empfehlen kann. Das hat mein Amazon-Algorithmus für immer zerschossen. Aber da finden sich teilweise, und das ist auch keine Interpretation meinerseits, sondern da finden sich teilweise die direkte Verbindung möglichst großer Potenz zur nationalen Sicherheit. Das heißt, kein Witz. Das heißt, nur ein Mann, der viril ist, der hypersexuell ist in seinem gottgegebenen Trieb, tut mir wahnsinnig leid, nur dem kann man auch zutrauen, dass er nicht nur zu Hause ein starker Anführer ist, sondern auch für das Land. Und auch da kommt dann Purity Culture mit ins Spiel. Ja, aber er ist doch fremd gegangen. Ja, das sind aber in der religiösen Rechten, wenn man uns mal die Führungsriege anguckt, das ist an sich noch kein Grund für ein Karriereende. Normalerweise.
Nee, das ist Führungsriege jetzt nicht, nur in dem, was die Führungsriege den kleinen Schäfchen erzählt, da ja schon.
Ja, beziehungsweise was neu ist bei Trump, ist, dass die Reuetour nicht kommen muss. Mhm. Das gehört nämlich normalerweise dazu. Aber hier ist dann die Rechnung nicht nur, wir brauchen jemanden, der Stärke projiziert, der irgendwie Potenz projiziert, indem er halt mit seinen Eroberungen prahlt, sondern da kommt dann auch Purity Culture, also diese Geschlechterrollen und Sexualitätsvorstellungen spielen mit rein. Naja, vielleicht hat er zu Hause nicht gekriegt, was seine Ehefrau ihm eigentlich hätte bieten müssen. Nämlich auch da, ne? Also
die Frau ist schuld, ja, das ist ein gutes politisches Konzept so insgesamt.
Aber das in Kombination mit so aus der Bibel hergeleiteten Legitimationsmöglichkeiten wie, naja, König David hat auch, damit er mit Bathsheba was anfangen konnte, ihren Mann in den Tod geschickt und er war trotzdem von Gott auserwählt. Oder König Kyros war überhaupt kein Christ. Also solange man von Gott auserwählt ist, woran man das festmacht, ist dann nochmal eine andere Frage, ist eigentlich nach dieser Logik dann kein Schritt zu weit.
Liegen solche Eheratgeber in Ihrer Familie, in Ihrer Schwiegerfamilie auch rum?
Nein. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, was ich vorhin sagte, auch diese Projektion der Stärke. Ich glaube, deswegen schielt Trump auch so ein bisschen neidisch zu Putin rüber, der mit nacktem Oberkörper durch die Tundra reitet und mit Tigern ringt und sowas. Das scheint da irgendwas zum Klingen zu bringen. Und
ich weiß nicht, ob Sie Trump auf Truth Social folgen. Ich kann es nicht empfehlen. Aber auch da, also er repostet ja auch so Fanart, wo so sein Gesicht auf so einen Sixpack-Körper im Ring gefotoshoppt wird. Also das scheint auch mit ihm persönlich was zu machen. Aber es ist, glaube ich, Ausdruck von dieser Bewunderung für den Strongman, für den autoritären Herrscher, der physisch stark ist, egal ob das jetzt mit der Realität zu tun hat oder nicht. Aber es ist die Performance von Stärke.
Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Ich vermute mal, Olaf Scholz ist eher erfreut, wenn Biden das Rennen macht, sollte es diese Konstellation werden.
Ja, ich stelle mir gerade vor, im Wahlkampf 2025 würden irgendwelche Plakate von Olaf Scholz auf so ein Sixpack-Body drauf gefotoshoppt erscheinen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen dem Wahlkampf in den USA und in Deutschland, dass in den USA natürlich Show auch dazugehört in gewisser Weise. Und Donald Trump bietet eine Show, ob es jetzt eine gute ist oder nicht, aber es ist immer unberechenbar, es ist spannend in gewisser Weise und das funktioniert. Das würde hier, glaube ich, so nicht funktionieren. Aber ich glaube, was wir auf keinen Fall machen sollten, ist der Fehler von 2016, den nochmal zu wiederholen, dass wir sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, den fassen wir nicht an. Und ich glaube, wir müssen da schon gucken, eine gewisse Nüchternheit und nicht immer davon abhängig machen, wer gerade welche Politik und welcher Präsident im Weißen Haus sitzt, wie wir gegenüber den USA auftreten. Ich glaube, es gibt zum Glück genügend akademische, militärische, wirtschaftliche, private Verknüpfungspunkte und Verbindungen, die das nicht so schnell ins Wanken bringen, das deutsch-amerikanische Verhältnis. Aber ich glaube, man kann in gewisser Weise einem Donald Trump auch dankbar sein. Und ich meine das im Sinne von, dass wir vielleicht tatsächlich immer ernsthaft uns dran setzen, unsere Hausaufgaben zu machen, uns zu überlegen, was für ein sicherheitspolitisches Konzept wir hier in Europa haben wollen und nicht immer so ein bisschen denken, naja, im Notfall sind die Amerikaner ja sicher da und bügeln alles aus, was so passiert. Und das so ein bisschen, wir sind gezwungen, auch durch diesen Krieg in Europa, das tatsächlich zu machen. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist das unser Krieg. Also für Biden geht es auch so ein bisschen um die geopolitische Vision von zwei Systemen, wenn man so will. Aber für viele Amerikaner ist das, Moment mal, das ist doch, ihr müsst dazu sehen und wir helfen, wir unterstützen, aber wir wollen nicht alles zahlen und alle Last tragen. Insofern, da müssen wir uns, glaube ich, noch mehr drauf einstellen, sollte Donald Trump Präsident werden, dass wir das noch mehr uns, wenn man so will, nicht drauf verlassen sollten, aber vielleicht ist es auch ganz hilfreich, damit wir nicht alle vier Jahre wieder wie ein Kaninchen vor der Schlange stehen und sagen, oh bitte, bitte lass den Demokraten gewinnen und nicht den Republikaner.
Sehen Sie das auch so? Also man hat jetzt das Wort Dankbarkeit erklärt, aber zum Beispiel, dass man unaufgeregt und neutral bleiben kann.
Naja, ich sag mal so, Diplomatie und öffentlicher Diskurs sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, also mein Eindruck bisher ist, wenn wir, sei es jetzt, ob wir uns irgendwie die Es gab vor 3 Monaten in der FAZ einen großen Artikel, wo so, ich sage jetzt mal platt, so deutsche Wirtschaftsbosse gefragt wurden, haben sie denn keine Angst vor Trump, der verspricht dreimal die Verdreifachung der Einfuhrzölle, und da war ist unterm Strich die Reaktion so, naja, Jean-Claude Juncker hat es ja schon mal geregelt, kann er ja nochmal. So nach dem Motto, wir haben schon mal 4 Jahre Trump hinter uns. Und mein Eindruck ist, dass sich in der deutschen Außenpolitik man nicht wirklich einen Plan B dafür hat, was passiert, wenn Donald Trump Präsident werden sollte. Was den Ukraine-Krieg angeht, aber auch insgesamt geopolitisch. Ich glaube trotzdem, dass da was dran ist, wenn man sagt, Biden und Trump würden eine Außenpolitik machen, die sich enorm voneinander unterscheiden würde. Trump muss, gibt ja oft das Gefühl, wird Trump die NATO verlassen? Ich würde sagen, er muss sie gar nicht verlassen. Es ist für ihn viel praktischer und er kann die NATO ähnlich schädigen, wie wenn sie austreten würden, wenn er, wie er es ja schon getan hat, er hat ja nicht nur signalisiert gegenüber Putin, er würde nicht eingreifen, wenn eines der Mitgliedsländer angegriffen wird, das seiner Meinung nach zu wenig in die gemeinsame Kasse zahlt, sondern er hat ihn ja dazu ermutigt, eines dieser Länder anzugreifen. Mach ruhig. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber selbst wenn dieser Prozess des Austritts, der ja auch juristisch gar nicht so einfach ist, selbst wenn das gar nicht losgetreten wird, reicht ja quasi, die NATO ineffektiv zu machen, wenn klar ist oder wenn zumindest fraglich ist, ob man sich auf die Amerikaner genau verlassen kann. Weil dann ist es schon hinfällig. Trotzdem ist es schon so, dass man auch unter einem Präsident Biden sieht, dass sich die USA langfristig eher Richtung Pazifik hin orientieren als Richtung Europa. Insofern Dankbarkeit, ich weiß, wie Sie es gemeint haben, aber ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem auch unter einem Präsident Trump. Wir hören ja jetzt immer wieder, ne, feministische Außenpolitik und so weiter. Da ist natürlich immer ein Spagat, wie positioniert man sich in diplomatischen Beziehungen mit einem Land, was dann unter Umständen unter einer Präsidentschaft Trumps die Rechte von LGBTQ-Personen mit Füßen tritt, die Rechte von anderen Minderheiten. Was heißt das? Muss das Auswärtige Amt dann Reisewarnungen aussprechen, wenn man als schwangere Person nicht mehr gefahrlos durch die USA reisen kann, weil man nicht damit rechnen kann, dass man Gesundheitsversorgung erhält? Ich hoffe, dass hinter den Kulissen mehr passiert, als man es so nach vorne sieht. Ich hoffe es, dabei bleibe ich.
Ja, also ich glaube, das ist eben genau der Punkt, dass man ist ja darauf angewiesen, wir können ja nicht einfach sagen, okay, jetzt kappen wir alle Kontakte und so, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und wir sollten auf jeden Fall nicht wie das letzte Mal denken, ach, das wird schon nicht passieren, 2016, dann erstmal da stehen und jetzt, sondern sich durchaus hinter den Kulissen jetzt schon drauf vorbereiten, dass es eine durchaus ein mögliches Szenario sein könnte und was dann? Letztlich ist der Einfluss, den Deutschland auf ein Land wie die USA hat, ja eher begrenzt, würde ich mal behaupten, was so die außenpolitische Ausrichtung und insgesamt betrifft. Natürlich lieben wir das, diesen Multilateralismus und nur gemeinsam und das ist das, was Joe Biden repräsentiert und wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen zurückkehren und all diese Dinge, ja. Und da würde wahrscheinlich unter Trump das irgendwie anders laufen, aber wir müssen uns da dann doch auch der Realität stellen, wenn es so kommen sollte.
Also normalerweise steht am Ende dieses philharmonischen Diskurses und auch der Streitkultur immer die Frage, auf welchem Argument Ihres Gegenübers denken Sie noch weiter rum. Das funktioniert aber nur, wenn man wirklich kontrovers gestritten hat. Deshalb habe ich mir vorausschauend eine andere Schlussfrage überlegt. Wann wird es die erste amerikanische Präsidentin geben, Herr Zamparoni?
Naja, wenn man dem Narrativ der republikanischen Seite folgt, in spätestens irgendwann im nächsten Jahr, wenn Joe Biden dann wahrscheinlich den Löffel abgibt und Kamala Harris dann die Nachfolge antritt. Nein, im Ernst, das ist natürlich längst überfällig und eigentlich auch nicht zu erklären, dass das nicht schon längst passiert ist. Aber in diesem Fall erstmal noch nicht, offensichtlich. Ich glaube tatsächlich in 2028 und auch bei den Demokraten, es wird ja immer gefragt, gibt es keine anderen als Joe Biden? Ja, die gäbe es tatsächlich. Ne? Es fallen bestimmte Namen wie Gretchen Whitmer beispielsweise oder andere Frauen in der Partei, die wahrscheinlich jetzt eben nicht aus dem Windschatten getreten sind, weil ein Amtsinhaber den Schuss frei hat für eine zweite Amtszeit und dann muss man ja auch Geld sammeln und man will das Partei-Establishment jetzt auch nicht gegen sich bürsten. Also die, glaube ich, im Windschatten für 2028, auch eine Nikki Haley, glaube ich, ist dann in 4 Jahren sicherlich nochmal von der Partie auf der anderen Seite, zumindest denkbar, die ist ja auch noch jung genug. Also da gibt es durchaus auch Kandidatinnen und Kandidaten, aber eben ja, jetzt noch nicht.
Frau Brockschmidt. Würde ich zustimmen, was die Demokraten angeht, ob die dann 2028 noch eine reale Machtoption haben oder, ja, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ob dann Wahlen, so wie sie heute stattfinden, nochmal stattfinden, je nachdem, wie die nächste ausgeht, ist irgendwie alles noch ein bisschen im Argen.
Weil die USA keine Demokratie mehr sind dann oder weil die Amtszeit ins Unendliche verlängert wird?
Ich sag mal so, wenn Donald Trump und die Republikaner, diejenigen, die da jetzt das Sagen haben, wenn die ihre Pläne so durchsetzen, dann wird es, das ist auch das Votum diverser oder der Mehrheit der eigentlich rein berufsmäßig sehr unaufgeregten und unhysterischen Historikerinnen und Historiker in den USA, dann wird die Demokratie, so wie wir sie zumindest jetzt kennen in den USA, nicht weiter existieren. Ich nehme an, dass Wahlen trotzdem abgehalten werden würden, aber wir sehen es ja auch zum Beispiel in, wie gesagt, ohne 1:1 Vergleich ziehen zu wollen, wir sehen ja auch in Viktor Orbáns Ungarn wird ja auch weiter gewählt. Ob man das noch als demokratische Wahl bezeichnen kann, ist fraglich. Wo ich Ihnen jetzt doch widersprechen kann, ganz am Ende, ist, ich glaube nicht, dass Nikki Haley glaubt, dass sie 2028 womöglich erfolgreich antreten wird. Ich glaube nicht, dass Nikki Haley in dieser republikanischen Partei noch einen Fuß in die Tür bekommt. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überraschen.
Moderieren Sie eigentlich an den Tagen der Entscheidung?
Ja, also die Doku, der dritte Teil der Trilogie sozusagen, läuft am Vorabend der Wahl, am 4. November um 20.15 Uhr im 1. Und
ich hatte nach den Tagesthemen gefragt.
Nee, nach der Tagesschau. Okay. Aber die Tagesthemen werden in der Woche dann aus Washington gesendet und dann werden wir vor Ort sein. Okay. Auf jeden Fall die Sendung am Dienstag, die ja dann noch keine Entscheidung hat, weil es in den USA noch gewählt wird, aber dann die am Mittwoch, am Tag danach dann auf jeden Fall und dann mal gucken. Also beim letzten Mal gab es ja auch erst eine wochenlange Hängepartie, bis eine Entscheidung da war. Also ich hoffe, dass die Entscheidung dann etwas schneller gefallen ist im November.
Herzlichen Dank. Danke, Annika Brockschmidt. Danke, Ingo Zamperoni.
Ja, vielen, vielen Dank.
Das war der Philharmonische Diskurs vom 28. Mai 2024 aus dem Foyer der Berliner Philharmonie. Dort sprach Christiane Florin mit der Publizistin Annika Brockschmidt und dem Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni über die Wahlen in den USA.